Abends angekommen und da darf ich jetzt gleich weitergeben an die Uschi Juno und an die Michaela Wein. Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr wart letztes Jahr ja schon Gast bei uns auf der Privacy Week. Heute darf ich übergeben zum Thema zwischen Tinder und Instagram über das Datenschutzverständnis Jugendlicher. Ich bin schon ganz gespannt, was ihr uns erzählt. Ich habe neulich eine Anekdote gehört, die Geschichte gehört, dass Jugendliche wohl gesagt haben, bei Partys wird nach 20 Uhr nicht mehr gefilmt, keine Fotos gemacht und so weiter. Das fand ich ja jetzt schon unglaublich grandios, dass sie so weit sind. Aber der Beschreibungstext eures Talks, der war ja noch viel tiefgehender. Also ich bin schon ganz gespannt, was das jetzt tatsächlich alles auf sich hat. Ich übergebe das Mikro. Großen Applaus einmal für die beiden. Jetzt. Viel Spaß bei dem Talk.
Danke. Vielen Dank für die Vorstellung. Hallo auch von unserer Seite, guten Abend. Wir sind Uschi und Michaela. Wir waren im vergangenen Jahr auch schon da, haben da ein bisschen geredet über private versus persönliche Inhalte im Internet. Und für heute haben wir uns eben das Thema Datenschutzverständnis von Jugendlichen vorgenommen. Was haben wir mit dem Thema am Hut? Wir sind Beraterinnen für Online-Kommunikation und arbeiten sehr stark mit Bildungseinrichtungen zusammen. Da haben wir mit ganz unterschiedlichen Altersgruppen zu tun und erfahren immer wieder spannende Dinge, die wir da heute auch mit euch teilen möchten.
Ja, dann fange ich gleich mal an, bevor wir uns dem tatsächlichen Thema nähern, Datenschutzverständnis, möchte ich ganz kurz sprechen über die Jungen. Wer sind denn eigentlich die Jungen? Wie alt sind sie denn? Was tun sie? Was machen sie? Warum fällt es uns so schwer, darüber nachzudenken und die Motive nachzuvollziehen? Eine Problematik ist dabei, dass wir die Jungen immer gern als eine große Gruppe definieren, irgendwo, dort, sie tun irgendwas, wir wissen nicht so wirklich, wie alt sie sind. Vielleicht sind es Personen, die so zwischen 8 und 29 sind. Irgendwas dazwischen wahrscheinlich, weil ab 30 ist man tatsächlich sehr alt, ja. Insofern muss es sich irgendwo dort dann auch abspielen. Nachdem wir nicht genau wissen, wie alt sie sind, sind die Jungen vielleicht auch Personen, die so aussehen oder so ähnlich. Ja, das kommt wahrscheinlich so in die Köpfe, wenn wir sagen, naja, die Jungen, und was machen die denn im Internet? Naja, sie haben immer ihr Handy und so weiter. Das heißt, eine Problematik, die uns auf jeden Fall immer wieder begleitet, wenn wir uns dem Thema nähern, ist, dass die Jungen total verallgemeinert dargestellt werden. Ja, es wird überhaupt nicht differenziert, es sind Personen in einem sehr großen Altersbereich auch. Ja, diese Problematik, die kommt daher, dass wir eben sagen, es ist eine Phase so zwischen Kindsein und Erwachsensein. Alles, was dazwischen ist, das sind dann die Jugendlichen, das sind Teenager, das sind Kinder, junge Erwachsene, irgend sowas. Ja. Aber wenn wir uns zurückerinnern, wie viele Entwicklungen wir in dieser Phase durchmachen, dann ist es eigentlich fahrlässig, sie alle in einen Topf zu schmeißen. Also ich kann mich erinnern, so zwischen 18 und 18,5 habe ich ungefähr 40 verschiedene Phasen durchgemacht, ja, jeden Tag eine. Und ich hätte nichts schlimmer gefunden, als mit einer Person verglichen zu werden, die 17 Jahre alt ist oder 16 Jahre alt ist. Wir gehen aber wie selbstverständlich davon aus, dass sie alle gleich sind. Und das ist eine große Problematik, die wir gerne aufwerfen wollen und die wir vorher angehen wollen, bevor wir uns der Geschichte nähern. Ja? Das heißt, das Alter ist ein Ding und was damit natürlich Hand in Hand geht, ist, dass wir dann auch nicht überlegen, wo kommen sie her, was machen sie, wofür interessieren sie sich, was haben sie für einen Hintergrund und irgendwann kommt die Frage, wie schaut ihnen Nutzungsverhalten aus? Vielen Dank. Ja, also was machen sie denn im Internet? Ja, das alles wird gerne zusammengefasst. Um es für heute klarer zu machen, nähern wir uns dem, was auch im Gesetz steht. Ja, im Jugendschutzgesetz sind Jugendliche definiert als Personen, die 14 bis 18 Jahre alt sind. Ja, wir haben da uns jetzt entschieden, die Annäherung von Safer Internet zu verwenden. Die sagen, Jugendliche sind 13 bis 17 Jahre alt. Facebook ab 13, Instagram ab 13, das trifft es für uns ein bisschen besser. Aber wir wollen festhalten, dass 13 bis 17 immer noch sehr, sehr lang ist. Ja, und die Menschen in dieser Gruppe sehr, sehr unterschiedlich sein können. Aber für heute wollen wir das mal in der Art und Weise definieren.
Die Uschi hat schon angesprochen, wir tendieren dazu, Menschen dieser Altersgruppe in einen Topf zu werfen. Das betrifft aber nicht nur das Alter, sondern generell. Wir fangen an, Jugendlichen irgendwelche Zuschreibungen zu übertragen. Das heißt, wir haben eine gewisse Meinung, eine gewisse Ansicht, was die Jungen, wer auch immer das jetzt ist oder wer in diese Gruppe fällt, was die Jungen machen, was sie mögen, wie sie sich verhalten, offline sowie auch online, und wie generell ihr Mediennutzungsverhalten ist. Das ist so ein Beispiel dafür, dass man ein gewisses Bild von Jugendlichen hat. Man hat das Gefühl, ja, die stehen nie gerade da, die hängen irgendwie immer nur so ab oder können irgendwie keine Körperhaltung bewahren. Und solche Vorurteile und solche Bilder, die man hat von jungen Menschen, hat man natürlich im Speziellen auch dann in Bezug auf ihr Mediennutzungsverhalten oder auf ihre Online-Kommunikation.
Was man da vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass wir als Erwachsene, wenn wir mal sagen wollen, wir fühlen uns total erwachsen, ja, wir sind auch stolz darauf, es nicht zu wissen. Ja? Also wir grenzen uns ab, ja, die grenzen sich ab, ja, und man möchte da auch gar nicht so wirklich eindringen, sondern diese gewisse Herablassung oder Ignoranz, möchte man sagen, ist total en vogue. Ja, nicht zu wissen und auch quasi nicht zu mögen, was die Jungen denn so tun. Ja.
Genau, eines oder das klassische Vorurteil oder das klassische Beispiel dafür ist diese Aussage, die hängen ja nur am Smartphone herum oder die schauen ja immer nur aufs Handy, da fühlen sich jetzt gerade schon ein paar Leute ertappt. Es gilt natürlich nicht nur für Jugendliche, aber natürlich im Besonderen bei Jugendlichen. Ja, kennen wir alle vielleicht nicht vom Smartphone, sondern wenn wir ein bisschen älter sind, von anderen Medien. Ja, schau nicht immer aufs Handy, jetzt schreibst du schon wieder SMS. Bitte leg das Ding doch endlich mal weg. Ja. Jetzt hast du wieder den Gameboy in der Hand. Kannst du einmal einfach spazieren gehen, ohne irgendwas in der Hand zu halten? Ja. Das heißt, das kennen wir schon. Wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht, wird man sogar sehen, dass das keine Frage der Digitalisierung ist oder von eine Frage von technischer Ausstattung oder so, sondern eine Zuschreibung, die es schon sehr, sehr lange gibt oder die es schon immer gegeben hat. Das ist ein Bild, das wir ganz gerne bei Präsentationen herzeigen, weil es so schön darstellt, dass es tatsächlich nicht von der Medienform abhängt, dass diese Zuschreibung getroffen wird. Früher haben die Leute, das ist natürlich jetzt wieder stark verallgemeinernd, halt Zeitung gelesen, sind herumgestanden und haben sich nicht mehr miteinander unterhalten angeblich, sondern haben alle in ihre große Zeitung geschaut, aufs Papier gestarrt und gelesen. Heute sind das halt angeblich die Smartphones, die uns hier die Aufmerksamkeit wegnehmen und die persönliche Kommunikation auch ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen. Dass wir viel im Internet sind, das wird keiner von uns bestreiten. Das ist natürlich in unser aller Leben sehr präsent, oder wir leben ja alle so gut wie im Internet. Aber welche Kanäle verwenden denn jetzt die Jugendlichen? Nur damit wir auch wissen, von welchen Social-Media-Kanälen wir sprechen oder von welchen Kanälen. Das ist das Ergebnis vom Jugend-Internet-Monitor 2017 von Safer Internet. Das ist, im Jänner rausgekommen, das heißt auch nicht mehr ganz aktuell. Aber es zeigt ganz schön, welche Tools die Jungen denn nutzen. Und wir sehen vor allem, da sind auch Dinge drauf, die wir vielleicht nicht verwenden. Also ich weiß nicht, wer von euch Snapchat aktiv nutzt. Vielleicht kurz Hand hoch. Gibt es irgendwen? Einer, ja, also das allein auf weiter Flur. Oder Musical.ly. Ja, das sind so. Das sind Kanäle, die wir vielleicht kennen, von denen wir gehört haben. Wir haben mal was drüber gelesen. Wir haben irgendwie gehört, die Jungen sind dort zu Hause und verwenden das. Aber es ist uns fremd. Weit abgeschlagen übrigens Facebook. Ja, Facebook-Nutzung ist bei den Jugendlichen, in dem Fall von der 11- bis 17-jährigen Jugendlichen, stark zurückgegangen. Das ist kein Grund zur Beunruhigung für Leute wie Usch und ich das sind, die halt viel auch mit Facebook arbeiten. Ganz im Gegenteil, wir müssen uns schon noch immer vor Augen halten, die Jugendlichen suchen sich halt neue Kanäle. Nicht schlimmer als der Kanal, wo die eigenen Eltern sind. Ja, also unser schlimmster Albtraum ist immer, dass unsere Mütter mal auf Facebook aktiv sein könnten, weil wir da einfach nicht sein wollen, wo die ältere Generation ist. Jede Generation sucht sich ihre eigenen Kommunikationsmittel, ihre eigenen Tools und verwendet die. Und das ist auch gut so.
was man da auch schön sieht, weil ich vorher gesprochen habe, auch von dieser bewussten Abgrenzung, ja, woher die denn kommt. Es ist natürlich tatsächlich so, dass Jugendliche oder Menschen, die 13 Jahre alt sind, ganz andere Dinge nutzen, als das vielleicht Ältere tun. Ja, das heißt, es ist ja nicht weit hergeholt, sondern es ist tatsächlich so, dass sie einfach ihre Kanäle sich suchen, ja, und deswegen diese Abgrenzung auch stattfindet. Ja, worauf wir später noch eingehen, ist eben, wie man damit auch umgehen soll, ja, und wie man das auch bewerten sollte und ob man es bewerten sollte, so richtigerweise.
Wie gehen junge Menschen jetzt mit diesen Tools, mit diesen Plattformen um? Was tun sie da jetzt inhaltlich? Nicht nur welche Kanäle benutzen sie, sondern was machen sie dann damit? Wir haben ein paar Ergebnisse zusammengetragen. Man muss dazu sagen, es gibt relativ wenig Forschung zu dem Bereich. Es gibt Studien, aber gerade zum Thema Datenschutzverständnis gibt es recht wenig. Ja, das, was wir hier mitgebracht haben, hat jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, das sind eher so Arbeitsthesen, ja, die wir da auch gerne einfach so in den Raum stellen würden. Genau, und die wir da jetzt kurz präsentieren.
Damit es ein bisschen spaßiger wird, haben wir vor das Ergebnis immer noch das Vorurteil gestellt, ja, und quasi nachgelagert, dass wie es tatsächlich ist, ja, oder was uns wirklich die Zahlen auch sagen. Was wir immer wieder hören, Jugendliche glauben alles, was im Internet steht. Ja, sie sind unkritisch, sie machen sich keine Gedanken, sie überprüfen es nicht. Ja, sie sehen was auf Facebook, auf Snapchat und das nehmen sie dann für bare Münze. Ja, das ist ein Vorurteil, das wir immer wieder hören und das wir auch bewusst an die erste Stelle gesetzt haben, weil man weiß, dass es nicht so ist. Wir haben exemplarisch eine Studie von Safer Internet rausgenommen, wo eben auch Gerüchte im Netz das Thema waren. Und man hat die Jugendlichen gefragt, wo sie sich denn informieren alltäglich. Und sie haben an dritter Stelle nach Tageszeitungen und Fernsehen gesagt, soziale Netzwerke, ja, also einen großen Stellenwert. Und dann hat man sie die Glaubwürdigkeit einschätzen lassen. Und 10% würden soziale Netzwerke als sehr glaubwürdig einstufen. Und daran sieht man einfach, dass sie es nutzen, aber dass sie sich sehr bewusst sind, ja, dass alles, was dort steht, mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist übrigens nicht nur ein Ergebnis, das wir rausgenommen haben, weil es uns in den Kram passt, sondern man weiß es tatsächlich aus vielen Studien, nicht nur was Jugendliche betrifft. Ja, es gibt eine großartige Studie an der Universität Berlin zu Fake News, ja, und auch da wurde die Glaubwürdigkeit von Nachrichtenquellen eingeschätzt und auch da wurde ganz deutlich festgehalten, dass Menschen den Dingen im Internet gegenüber kritischer sind, ja, und dass sie keinenfalls alles glauben. Ja. Was man da auch noch gern herzeigen, ist so der zeitliche Verlauf, ja, ob sich denn die Glaubwürdigkeit bestimmter Quellen gegenüber verändert hat. Tatsächlich ist die Veränderung gar nicht wahnsinnig groß. Ja. Also das Internet da an vierter Stelle, die höchste Glaubwürdigkeit genießen immer noch klassische Massenmedien. Ja. Tageszeitung, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Fernsehen, Radio, Internet, weiß ich nicht. Ja. So. Das heißt, die Tageszeitung ist immer noch das allerglaubwürdigste Massenmedium und dann weit abgeschlagen tatsächlich das Internet. Ja. An der Stelle werden wir dann auch oft gefragt, naja, ist es denn in 2 Jahren noch genauso oder steigt denn die Glaubwürdigkeit des Internets oder der Nachrichten, die ich dort finde, nicht rasant an? Also von 2008 bis 2016 waren es 3%. Ja, also es ist fraglich oder es wird interessant zu sehen sein, wie sich das entwickelt, aber die Behauptung, dass Jugendliche alles unkritisch konsumieren und glauben würden, was im Internet steht, ist laut aktueller Studien tatsächlich nicht so. Ein zweites schönes Vorurteil, das wir auch oft hören, die Jugendlichen gehen ja gar nicht mehr raus. Ja? Sie verbringen ihre Zeit ja nur noch im Internet und nicht im richtigen Leben. Bevor wir uns diesem Vorurteil nähern mit Dingen, die man erforscht hat, wollen wir gleich mal fragen, was ist denn das richtige Leben? Und was ist das falsche Leben? Das Internet, was ist offline, online, richtige Welt, falsche Welt? Ja. Wir hören das immer wieder, wir verwehren uns ganz stark dagegen. Internet ist keine zweite Welt, keine Online-Welt, im Gegensatz zu einer anderen Welt. Ja. Natürlich haben wir eine Welt, eine Lebensrealität, ja, und die ist eben gespiegt mit Online-Erlebnissen, Offline-Erlebnissen. Ja. Diese Unterscheidung finden wir überhaupt nicht sinnvoll, insofern ist diese Frage schon mal schwierig. Wir wollen aber trotzdem eine Jugendstudie hier zitieren, wobei 65% der Jugendlichen folgender Aussage nicht zustimmen, nämlich, ich bin so oft im Internet, dass mir für andere Dinge wenig Zeit bleibt. Es werden hoffentlich einige von euch aufschreien und sagen, natürlich würden die das nie von sich selber behaupten. Ja, wir haben ganz bewusst eine Studie gewählt, die auf eine Selbsteinschätzung hinausläuft. Warum? Weil sich Jugendliche sehr oft mit Zuschreibungen herumschlagen müssen. Ja, da kommen dann Erwachsene und sagen, du verbringst zu viel Zeit im Internet. Ja, warum dürfen denn Jugendliche nicht selber entscheiden, was für sie zu viel Zeit ist, zu wenig Zeit ist? Ja, natürlich, Erwachsene haben eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, ganz klar. Aber eine 17-jährige Person kann auch selber sagen, ich möchte heute dieses tun, jenes tun, offline sein, online sein. Und offensichtlich haben sie diese Wahrnehmung. Ja. Sie können das einschätzen und sie können hier eben auch ein Gleichgewicht schaffen. Ja, aber diese Zuschreibungen von außen findet man nicht immer so besonders schön, gerade wenn es um junge Erwachsene geht, die mit 17 Jahren diese Einschätzung bestimmt schon haben. Was man aber durchaus sagen kann, ja, weil ich angesprochen habe, richtige Welt, falsche Welt, ja, dass sie immer mehr privat kommunizieren, ja, über Chats, über WhatsApp, über Messaging-Plattformen, was auch immer. Ja, sie haben aufgehört, öffentlich zu kommunizieren, Facebook zum Beispiel als Plattform zu begreifen, wo ich etwas draufstelle und dann ist es öffentlich. Also sie nutzen es eben für ihre private Kommunikation. Ja. Diese ersetzt in dem Fall auch nicht die richtige Kommunikation oder die Offline-Kommunikation. Ja. Sie erweitert diese, ja. Sie ergänzt diese und in der Gesamtheit hat sich an der privaten Kommunikation nichts außer das Medium geändert. Ja. Man könnte, wenn man eine richtigere Frage stellen will, ja, sagen, spielen Sie mehr, als Sie Kontakte haben, müsste man sich anschauen. Ja, aber wenn es darum geht, ob Sie weniger Kontakt haben, weil Sie jetzt über Facebook kommunizieren, das mit Sicherheit nicht. Was wir da auch noch dazu sagen wollen, dass Jugendliche sich auch bewusst Plattformen aussuchen. Ja, sie sagen dann, gut, das ist für meine Zwecke sinnvoll und das nicht. Ja, das ist mir zu komplex, das ist mir zu überladen, das möchte ich an dieser Stelle nicht haben. Ja, auch ein wichtiges Ergebnis, auf das wir später noch eingehen. Jetzt kommen wir zum Pudelskern. Jugendliche gehen sehr nachlässig mit ihren Daten um. Ja, sie haben kein Verständnis für Datenschutz, sie haben keine Ahnung, sie stellen alles irgendwo ins Internet. Das ist auch was, das wäre ständig hören. Eine Jugendstudie wiederum hat gefragt, gehst du denn vorsichtig mit deinen Daten um? 72% Zustimmung. Eine Ebene, die da ins Spiel kommt, ja, Medienkompetenz. Wenn eine jugendliche Person über sich selber sagt, ich gehe vorsichtig mit meinen Daten um, weiß sie denn, was das bedeutet? Ja, welche Daten sind schützenswert? Wie tue ich das? Wie passe ich auf? Ja, dazu kommen wir später noch, aber sie haben grundsätzlich ein Verständnis dafür. Sie wissen, dass es Daten gibt, die zu schützen sind, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise vorsichtig umgehen muss. Es ist keineswegs so, dass sie ins Internet, in die Online-Welt stolpern und dort was tun und gar nicht wissen, was genau und dort alles reinstellen. Es ist ihnen bewusst. Ja, da unterschätzen wir sie ganz klar. Zweite Aussage, ich vertraue Facebook im Hinblick auf meine Daten. Ja, das ist auch was wir in unseren Workshops oder auf der FH immer wieder hören, wenn man sagt, naja, Facebook, wisst ihr denn so wirklich, was die machen? Die wollen nur Geld verdienen, die verkaufen meine Daten. Ja, das ist ihnen bewusst. Ja, sie sehen das nicht wie einen freundschaftlichen Dienst, wo ich hingehe und wo ich mich austausche. Ja, das ist für sie eine Geschäftsbeziehung und sie wissen, dass da auch ein wirtschaftliches Interesse dahinter steht. Das heißt, dieses Verständnis ist auf jeden Fall da.
Genau, wir haben da jetzt eine Reihe von Vorurteilen gesehen und auch diesen Vorurteilen eben Studien entgegengestellt, um zu zeigen, dass Jugendliche das dann doch ein bisschen anders sehen. Vielleicht müssen wir unser eigenes Mindset auch hinterfragen. Wir haben gewisse Vorstellungen, wenn wir an ein Thema wie Datenschutz denken. Wir denken an andere Dinge vielleicht als Jugendliche. Das heißt nicht, dass sie weniger Bewusstsein haben darüber, dass es wichtig ist, die eigenen Daten zu schützen. Wir haben zu dem Thema so ein paar Arbeitsthesen aufgestellt. was sich denn so tut im Bereich Datenschutz und Jugendlichen beziehungsweise Privatsphäre und Jugendlichen. Was hat sich so geändert im Mediennutzungsverhalten? Zuerst ein recht offensichtlicher Punkt vielleicht. Ihr seid vielleicht auch noch diese Generation, also das mit den vielen CDs im Auto, das hätte ich sein können, definitiv. Wir erinnern uns, CDs brennen, Rohlinge nachkaufen, nie die richtige CD bei der Hand haben und vor allem, man wollte diese CDs auch besitzen. Man wollte das neue Album von irgendeiner Band unbedingt haben. Man hat sich's gebrannt. Es war verfügbar und vor allem in meinem Besitz. Das war ganz, ganz wichtig. Diese Vorstellung, etwas besitzen zu wollen, ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Man könnte es ersetzen durch den Begriff Verfügbarkeit. Das heißt, ich möchte nach wie vor die Möglichkeit haben, das neue Album von irgendeiner Band zu hören, aber ich muss es nicht deswegen kaufen, ich muss es nicht besitzen. Ähnlich dazu kennen wir alle wahrscheinlich Netflix. Ich kann mir, wenn ich möchte, 10 Staffeln Grey's Anatomy reinpfeifen, ja. Ich habe es einfach immer da. Ich kann einfach immer schauen. Ich muss mir nicht die DVDs kaufen oder die Blu-ray. Das heißt, diese ständige Verfügbarkeit ist etwas, woran die Jugendlichen auch gewöhnt sind. Anderes Beispiel, Fotomaterial, Fotos. Ich kann mich erinnern, wenn ich auf einer Party war, habe ich am nächsten Tag geschaut, dass ich irgendwie die Fotos zusammensammle von dieser Party und wollte sie auch haben als Erinnerung. Ich konnte sie entwickeln, ich konnte sie aufhängen, wie auch immer. Jetzt machen Jugendliche 50 Selfies, posten dann eins, den Rest löschen sie. Oder sie schicken auf Snapchat ein Foto an einen Freund, an eine Freundin und die können sich das dann einmal anschauen und dann ist es weg. Ob es wirklich weg ist, dazu kommen wir dann noch, weil das nicht so ist, wissen wir alle. Aber es ist scheinbar gelöscht. Ich habe es nicht mehr auf meinem Handy zumindest. Ich kann darauf nicht mehr zugreifen. Und damit leben die Jugendlichen aber ganz gut. Und es ist aber ein Aspekt, der Menschen, wie ich es bin, total fremd ist. Ja? Wie ich das erste Mal eine Instagram-Story gemacht habe, also diese kurze Abfolge von Fotos oder Videos, die sich dann nach 24 Stunden aber wieder löscht und dann ist das Ding einfach nicht mehr da, war ich am nächsten Tag total enttäuscht, weil das Ding einfach weg war und ich habe mir gedacht, ah, dieses Foto könnte ich ja noch brauchen und dann war es aber einfach nicht mehr verfügbar. Ja? Das heißt, da hat sich so ein bisschen ein anderes Bild von Besitztum und Verfügbarkeit entwickelt.
Unsere nächste Arbeitshypothese heißt, wer weiß mehr? Und da geht es tatsächlich um die Zuschreibung von Kompetenzen. Ja, also wenn wir unsere zwei verallgemeinernden Gruppen hernehmen wollen, die Jungen und die Alten, ja, schreiben sich grundsätzlich unterschiedliche Dinge zu. Aber auch wenn es um Kompetenzen geht, ist das sehr interessant. Und ich möchte eine kurze Anekdote erzählen von einem Workshop mit Lehrlingen. Wir haben gesprochen über die App Find Friends und ich wollte von Ihnen wissen, wer denn diese App benutzt, wer sie installiert hat, ja, wer denn von den Eltern dazu genötigt wurde, dieses zu tun und wie sie sich denn damit fühlen. Ja. Ob das für sie in Ordnung ist, ob sie sich gedrängt fühlen, ob sie ein Problem haben mit der Privatsphäre. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass sie aufzeigen und sagen, ja, ich muss das machen, weil meine Mutter, die wollte das, aber eigentlich ist mir das überhaupt nicht recht. Ja. Was passiert ist, ist, dass jemand aufgezeigt hat und gesagt hat, ja, also ich und meine Eltern, wir haben das installiert. Und meine Mutter, die liebt mich dafür, ja, weil ich habe bereitwillig gesagt, ja, es ist kein Problem, wir installieren das und sie sich total gefreut. Ja. In Wahrheit finde ich super, diese App zu haben, weil dann weiß ich immer, wann meine Eltern nach Hause kommen. Und ich war mindblown. Ja. Also ich hatte das überhaupt nicht gedacht. Ja. Und das soll einfach nur zeigen, dass Jugendliche da ein sehr, sehr gutes Verständnis haben, dass sie sich gut auskennen, ja, und dass sie einfach andere Zugänge haben, ja, die wir nicht unterschätzen dürfen. Und diese Kompetenzen dürfen wir dann auch nicht absprechen. Also sie kennen die Funktionen und sie wissen auch, diese Funktionen für sich einzusetzen. Ja? Und unser Mindset sollte eben eines heißen oder eines sein, das heißt, warum nutzt du das? Was ist für dich wichtig? Was möchtest du davon haben? Unsere nächste Arbeitshypothese heißt Reduktion und basiert auf einem Vorurteil, das natürlich heißt, die sind überall angemeldet. Überall machen sie sich gleich einen Account. Ja? Ich finde das super. Ich mache mir nicht überall einen Account. Ja? Ich muss mir immer erst alles wochenlang überlegen und wirklich und soll ich und keine Ahnung und brauche ich das. Ja? Es ist ein Thema. Ja? Jugendliche, Early Adopter, tun mal. Ja, sie melden sich an, ja, schauen dann eben auch nicht so genau, durchaus auch kritisch zu betrachten. Ja, und dann haben sie eine Fülle von, weiß nicht, 40 Accounts, ja, und sie löschen die Sachen aber auch schnell wieder. Ja, sie sind sehr streng in der Bewertung und sagen dann sehr schnell, nutzt mir nichts, interessiert mich nicht, ja, kann ich wieder löschen und reduzieren sich auf das Wesentliche. Ja, gerade so in der letzten Zeit ist uns das immer wieder aufgefallen, dass Jugendliche dann sagen so, nein, das ist mir alles zu viel und Facebook ist mir zu überladen und ich gehe wirklich zurück auch auf meine 3, 4 Plattformen, die sinnvoll für mich sind und die nutze ich dann. Ja, es ist was, was die ältere Generation eher nicht macht. Ja, wir können dann nicht loslassen. Ich habe mich mit Facebook irgendwann abgefunden. Ja, ich kann das nicht löschen, ja, weil ich meine, da muss ich mit irgendwas wieder von vorne anfangen. Ja. Jugendliche sind da viel befreiter und viel strenger und löschen die Sachen dann auch. Ja.
Aber nur um das zu ergänzen, auch eine Reduktion der Inhalte findet statt und der Funktionalität. Ja. Wenn wir überlegen, Instagram war lange Zeit einfach eine Plattform, auf der man Fotos posten konnte. Da gab es keine Stories, da hat man auch nicht wahnsinnig viel kommentiert. Es wurde geliked, es wurden die Hashtags verwendet und der Fokus lag definitiv auf dem Bildmotiv. Ja. Und dieses Reduzierte ist auch etwas, das offenbar der jungen Zielgruppe sehr, sehr gut gefällt. Ja. Das Thema Vergänglichkeit ist auch ein ganz wichtiges. Vergänglichkeit im Sinne von, ich mache ein Foto, ich poste das Foto und es ist dann gelöscht nach 24 Stunden. Oder ich schicke eben einen Snap an jemanden, der kann sich das einmal anschauen, dann ist es weg. Es ist, wie schon erwähnt, ein Aspekt, an dem man sich auch nur schwer gewöhnen kann, wenn man das einfach auch anders gewohnt ist. Wenn man weiß, man kann immer zurückscrollen auf Facebook, ich kann sehen, was ich 2009 gepostet habe. Nicht nur, dass ich das quasi nachvollziehen kann und rekonstruieren kann, Facebook macht mich auch darauf aufmerksam. Ich habe ja jeden zweiten Tag eine Erinnerung in meinem Stream, hey, vor 5 Jahren, ist das und das passiert, da hast du das und das gepostet. Oder gestern hatte ich das Foto von der Privacy Week vom letzten Jahr in meinem Stream. Hey, heute vor einem Jahr warst du bei der Privacy Week. Ja? Also solche Dinge passieren. Facebook macht uns eher darauf aufmerksam, es wird lang gespeichert, wir können es immer wieder rekapitulieren und das geht einfach auf gewissen Plattformen nicht. Und darin liegt scheinbar auch der Reiz.
Das hat einen Vorteil.
Hallo? Test. Das ist zum einen natürlich ein Vorteil oder ein Feature, weil man sich vielleicht ein bisschen weniger Gedanken machen muss, wie jetzt das Bild aussieht, das ich gepostet habe. Ich mache mal einen Schnappschuss, ich poste ihn, es muss nicht hundertprozentig super sein, weil es ist dann eh weg. Ja, ich kann es mir nächstes Jahr eh nicht mehr anschauen. Insofern erfüllt einen das auch ein bisschen mit einem Freiheitsgefühl, weil es nicht mehr ganz so eng gesehen wird oder streng gesehen werden muss. Auf der anderen Seite birgt es natürlich schon auch ein Risiko in sich. Vor allem bei jungen Menschen, aber kann natürlich Erwachsenen genauso passieren, dass man vielleicht ein bisschen wenig darüber nachdenkt, was das denn für Konsequenzen haben könnte. Natürlich ist ein Snapchat-Foto nicht für immer gelöscht. Das passiert einfach nicht. Aber durch diese scheinbare Vergänglichkeit fallen natürlich auch die Hemmungen. Und dann kommt es natürlich zu, ich erinnere mich, über Snapchat gab es ganz viel Berichterstattung vor mittlerweile, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, dass die Jugendlichen sich alle gegenseitig Nacktfotos schicken. Weil die sind dann eh gelöscht, quasi, der kann das einmal sehen, dann ist es weg, hihi. Aber das ist natürlich auch ein Risiko. Und da wäre es wichtig, natürlich auch die jungen Menschen darauf aufmerksam zu machen oder ihnen ein Bewusstsein zu vermitteln, dass vergänglich nicht gleich gelöscht und für immer gestorben ist. Apropos gelöscht und für immer gestorben. Nächstes Argument oder nächste These. Auch die Nicht-Kommunikation hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert bekommen in den letzten Jahren für die jungen Menschen. Was meinen wir mit Nicht-Kommunikation? Dank WhatsApp oder dem Facebook-Chat sehen wir nicht nur, wenn mir jemand auf eine Nachricht geantwortet hat, sondern ich sehe auch, wann die Nachricht zugestellt wurde und wann die Nachricht geöffnet oder gelesen wurde. Wir haben dann immer diese 2 blauen Häkchen und freuen uns hoffentlich darüber, wenn das quasi, wenn ich das sehen kann, wenn man das sieht. Und dann wartet man. Dann wartet man auf eine Antwort. Und das führt natürlich dazu, dass man die Leute, wenn man etwas nicht gleich beantwortet, auch sehr, sehr ärgern kann. Das passiert immer wieder. Oder dass ich als Empfängerin von Nachrichten diese teilweise gar nicht erst öffne, weil ich in der Vorschau sehe, ah, da ist irgendeine Frage drin oder das ist irgendwas, womit ich mich gerade nicht beschäftigen will, dann lese ich das nicht mal. Aber diese Nicht-Kommunikation hat einfach auch schon einen gewissen Stellenwert erreicht. Wir erinnern uns, also nicht, wenn, wie ich 14, 15 war, man hat halt eine SMS an irgendjemanden geschrieben. Klar, da habe ich auch darauf gewartet, dass mir die Person antwortet. Aber die konnte sich im Zweifelsfall noch darauf rausreden, dass das irgendwie nicht angekommen ist, dass die Wertkarte vom Handy aus war, was auch immer. Ja. Wenn ich sehe, zwei blaue Häkchen, dann ist es offenbar angeklickt worden und dann werde ich nervös, wenn da nichts zurückkommt.
Jetzt kommt meine Lieblingshypothese, nämlich das veränderte Verständnis von Privatsphäre. Jugendliche empfinden das als Eingriff in ihre Privatsphäre, wenn man sie einfach anruft. Ja, so geht es mir auch. Also wenn das nicht sein muss, bin ich auch dankbar. Es ist mir dann zu viel, ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ja, ich muss sofort abheben und was sagen und vielleicht, wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, 1000 Gedanken, die bei schriftlicher Kommunikation wegfallen. Ja, das betrifft überhaupt nicht nur Jugendliche, aber für die ist Telefonieren nicht mehr so ein Ding. Ja, ich musste lange telefonieren, bin froh, dass ich es nicht mehr muss oder weniger muss. Ja, Jugendliche fangen gar nicht an zu telefonieren, ja, weil sie sagen, sie empfinden es als unhöflich, wenn man sie einfach anruft. Ja, sie wollen vorher informiert werden und kurz sich sammeln und vorbereitet werden. Natürlich sehr interessant, wenn wir uns überlegen, dass sie diesbezüglich sehr sensibel sind oder dass auch Erwachsene da sehr sensibel reagieren, aber wir natürlich auf einer anderen Seite sehr offenherzig sind. Ja? Dating, Tinder, Sexualität im Internet, ja, gerade bei Jugendlichen, ein Riesenthema. Ja, das hat sich ganz stark verlagert und da wird wirklich viel abgewickelt und viel gepostet und Fotos und Sexting, alles ein riesengroßes Thema dort. Ja, das heißt, die Offenheit, die bei diesem Thema entsteht, gibt es woanders wiederum nicht. Und das ist natürlich sehr interessant, ja, woher diese unterschiedliche Bewertung und diese Befindlichkeit dann noch kommt. Ja, gerade Inhalte im Internet, die auch streng bewertet werden. Ja, Tinder mit einem Swipe, bist du schier oder bist du hübsch, ja, und dann geht's schon weiter. Ja. Früher hat man sich am Telefon doch noch angenähert. Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal mit meinem jetzigen Mann telefoniert habe, es war ein Ding. Ja, also ich war sehr aufgeregt und ich habe mich den ganzen Tag darauf vorbereitet. Ich habe seine Stimme gehört, den Tonfall, die Worte, die er benutzt hat. Ja, es hat mich ganz anders involviert auch als geschriebene Nachrichten. Ja, es ist noch nicht so mega lang her, aber für Jugendliche heutzutage wahrscheinlich eine Ewigkeit. Ja, schriftliche Kommunikation war das eine, aber der nächste Schritt war mal zu telefonieren, noch einmal zu telefonieren, nächtelang zu telefonieren. Irgendwann hat man sich dann getroffen. Ja, jetzt Tinder, schier, schön und weiter geht's. Ja, das heißt, da passieren auch sehr, sehr heftige Dinge, die natürlich junge Menschen auch stark überfordern können. Das ist sicher das Thema eines anderen Talks, aber sei an der Stelle auf jeden Fall auch erwähnt, dass die Privatsphäre ganz anders beurteilt wird, dass unterschiedliche Bereiche ihres Lebens unterschiedlich bewertet werden. Das, was für uns früher privat war, ist für sie heute vielleicht gar nicht mehr privat und umgekehrt.
In dem Zusammenhang auch nochmal, um auf den Talk vom letzten Jahr auch ein bisschen Bezug zu nehmen, da haben wir gesprochen über persönlich versus privat. Und was haben wir damit gemeint? Man kann online durchaus persönliche Dinge von sich preisgeben, ohne das Gefühl zu haben, seine Privatsphäre verletzt zu haben. Ja. Also ich kommuniziere auch viel online, aber ich habe nie das Gefühl, dass gewisse Dinge jetzt meinen privatesten Bereich irgendwie verletzen könnten. Jetzt haben wir hier ein Foto von einem Wohnzimmer, wie es wahrscheinlich schon millionenfach auf Instagram, nur in quadratischer Form natürlich, geteilt wurde. Wir sehen eine Couch, wir sehen ein gemütliches Wohnzimmer, wir sehen nordische Möbel, nette Bilder an der Wand, Pflanzen natürlich. Das heißt, eigentlich sehe ich rein in die Wohnung oder in das Haus von der Person, die das gepostet hat. Das würden manche vielleicht schon als Privatsphärenverletzung sehen, weil sie das nicht möchten, dass sie das so öffentlich auch herzeigen. Aber wenn man drüber nachdenkt, wahnsinnig viel erfährt man da jetzt auch nicht. Also es ist zwar ein persönliches, also es könnte ein persönliches Posting sein, aber man weiß ja ganz oft bei solchen Leuten trotzdem nicht, wer steckt da dahinter, lebt die Person davon, solche Fotos zu posten, ist die Studentin, ist der Angestellter, was macht der oder die Person in seiner, ihrer Freizeit. Das heißt, man bekommt dann oft eigentlich doch relativ wenig mit und sieht anhand der Inhalte auch nicht wirklich in den privatesten Bereich der Personen. Das heißt, Jugendliche unterscheiden da eigentlich auch sehr, sehr stark zwischen privat und persönlich. Damit einhergehend natürlich der Begriff Kontrolle. Ich habe in der Hand, was ich poste. Ich habe es in der Hand, 500 Selfies von mir zu posten und dann das eine nette als Profilbild zu nehmen und die anderen 499 lösche ich wieder. Ich kann entscheiden, wie ich umgehe mit meinen Inhalten, mit meinen Daten. Ich kann das machen, was ich für richtig halte. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt unserer Meinung nach.
Das waren unsere Arbeitshypothesen und wenn wir natürlich heute auch was lernen wollen, haben wir uns überlegt, was wir, die Erwachsenen, denn vielleicht auch besser machen können. Für uns gibt es zwei wichtige Punkte. Das erste ist eine Vermittlung von Medienkompetenz auf allen Ebenen. Ja, die natürlich heißt, wir sollten dafür einstehen, dass es das in der Schule gibt. Ja, wir sollten dafür einstehen, dass es Teil der Ausbildung ist. Wir sollten dafür einstehen, dass wir das unseren Kindern, Kindern in unserer Umgebung, ja, dass wir das mitdenken. Ja, dass wir nicht quasi das nur sehen und uns denken, ach, was sie denn so machen. Ja, Medienkompetenz, Medienkompetenz, Medienkompetenz. Wir können das nicht oft genug sagen. Ja, wir haben heute gesehen, dass es eine Basis gibt. Es gibt eine Wahrnehmung. Unserer Meinung nach werden Jugendliche da oft unterschätzt. Ja, also sind schon fit, aber es fehlt ihnen oft am Handwerkszeug. Ja, das klassische Beispiel Snapchat. Sie glauben alle, dass das weg ist. Übrigens nicht nur Jugendliche. Auch Erwachsene außerhalb dieses Raumes und außerhalb unserer Blase sind fix der Meinung, dass alle Snaps immer weg sind. Und sie sind auch der Meinung, dass ein Facebook-Profil nur für Freunde ist. Oder dass ein privater Instagram-Account privat ist. Ja, das heißt, wir haben da wahnsinnig viel aufzuholen und im Sinne der Medienkompetenz den Menschen auch das in die Hand zu geben, was sie brauchen, um es verantwortungsvoller zu nutzen und kontrollierter zu nutzen und auch mit einer Souveränität zu nutzen. Die Basis ist auf jeden Fall da. Zweiter Punkt, Mindset. Ja, hat sich jetzt durchgezogen. Offen sein, verständnisvoll sein, interessiert sein. Was nutzt du da? Was hast du da? Was machst du da? Kann ich mir das mal anschauen? Cool. Was interessiert dich daran? Was findest du gut daran? Was findest du schlecht daran? Ja, ist ein klassischer Move, ja, wenn es darum geht, was Erwachsene mit Jugendlichen auch quasi verbinden. Ja, aber für uns ist es in dem Bereich ganz wichtig, auch Verständnis zu zeigen. Ja, es gibt immer wieder Dinge, ich schaue mir das an und denke mir, damit kann ich so überhaupt nichts anfangen. Ja, ich weiß nicht, warum meine sechsjährige Nichte sich das so gerne anschaut, warum sie das so gerne nutzt. Ja, ich bemühe mich in sie reinzuversetzen, ja, und das nachzuvollziehen, weil nur dann können wir das eben auch verstehen und in weiterer Folge damit arbeiten. Und weil wir natürlich auch immer mit einem guten Beispiel vorangehen wollen, haben wir uns bemüht, das zu tun, was Jugendliche tun, und haben Musical.ly ausprobiert, eine Karaoke-App, und haben versucht zu verstehen, was denn daran so lustig ist. Und das Ergebnis wollen wir euch zeigen und wir drücken die Daumen, dass der Ton geht. Ah ja. Wir drücken noch immer die Daumen. Ah ja.
Wir probieren es anders.
Medienkompetenz. Mach mal groß.
Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt ist der schwerste und der heftigste Stock. Put your hands in the air.
Ich und mein Holz. Und so weiter und so weiter. Ja. das war der krönende Abschluss, unsere Musical Experience. Wir haben genau das gemacht und ein zweites gemacht. Das hat sich für uns nicht so ganz erschlossen. Wir hatten eine Fangemeinde von 36 Followern auf diesem Musical. Also vielleicht starten wir eine Karriere auch in dem Bereich. Und ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam dabei wart. Wenn es noch Fragen gibt, gerne.
Gibt's noch Fragen?
Eine ganz einfache Frage. Ihr habt am Anfang diese Studienergebnisse über Nutzung und Selbsteinschätzung gehabt. Gibt es das mit mehr Details auch irgendwo veröffentlicht?
Ja, das war die Shell-Jugendstudie, ist schon ein bisschen älter, die haben das leider nicht aktualisiert, ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre alt. Wir werden uns zusammenreden mit, weiß ich noch nicht, aber dass ihr diese Studie noch nachlesen könnt. Ja.
Noch weitere Fragen? Wenn keine Fragen mehr sind, danke mal sehr herzlich für die interessante Präsentation und ich wünsche einen schönen Abend und morgen geht's weiter. Danke.